Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich Christian Kelle Kellenberger, Judge und erfolgreicher Masters Natural Profiathlet. Und wir hören uns heute an, was er zum Q&A zu seinem letzten Podcast zu sagen hat. Fragen zum Thema Judging, Sportrehabilitation und wie es mit der Wettkampfkarriere weitergehen soll, werden heute beantwortet. Viel Spaß und spannende Unterhaltung mit Chris Kelle und mir. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute aktuell am Mikrofon Christian Kelle Kellenberger, erfolgreicher Natural Bodybuilding Athlet, der schon mehrfach bei mir im Podcast war und Juror bei der GNBF Jury und auf verschiedenen anderen Wettkämpfen. Einen wunderschönen guten Morgen nach Stuttgart und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Chris.
Ja, guten Morgen, Olaf. Freut mich, dass ich wieder mal bei dir im Podcast sein darf. Ist jetzt das dritte Mal. Und genau. Ja, viele Grüße zurück nach München auf jeden Fall.
Ja, vielen, vielen Dank. Ja, wir haben heute den ganz bewusst angesetzt als Q&A, also dass wir einfach auch mal Fragen der Hörerinnen und Hörer beantworten, die zu deiner Person zum einen gekommen sind und natürlich zu diesem immens interessanten Thema Judging im Bodybuilding. Und ich möchte mal mit dir persönlich anfangen, weil viele das noch sehr bewegt hat, dein Bandscheibenvorfall und dein wirklich, ich würde es so bezeichnen, sensationelles Comeback vom letzten Jahr. Ich habe das immer noch mal so, wenn ich bei dir in den Feed reingucke, bei Instagram so vor Augen, und da muss ich sagen, da kriege ich schon so ein paar Jubelarien auch, weil ich auch einiges miterleben durfte und wie man nach so einer Verletzung zurückkehrt. Und da fragen zum Beispiel die Hörer, wie es dir aktuell mit der Verletzung geht.
Ja, also aktuell ist es tatsächlich so, dass ich ganz gut damit klarkomme. Also wer mal einen Bandscheibenvorfall hatte, der wird wissen, dass man da, ja, dass das ein sehr langwieriger Prozess ist und dass es halt immer wichtig ist, auch was aktiv zu tun, damit das zum einen nicht wiederkommt oder auch nicht schlimmer wird und sich vor allem zurückbildet. Und dann kann man auch ganz gut damit umgehen. Also ich bin sehr gut damit umgegangen jetzt die letzte Zeit. Ich habe ja relativ schnell nach dem Vorfall auch schon direkt mit der ambulanten Reha angefangen. Also direkt eigentlich, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, habe ich eine ambulante Reha gemacht. Und ich habe ja das Glück, dass ich ein eigenes Fitnessstudio habe und dass ich da dann auch relativ schnell die Übungen auch weiterführen konnte, die ich dann aus der Reha mitgenommen habe. Und ich werde diese Übungen, und das denke ich, das überrascht viele, wenn ich sage, ich werde diese Übungen jetzt wahrscheinlich mein Leben lang weiterführen, vielleicht nicht mehr in dieser Häufigkeit, und auch nicht mehr ganz in der Regelmäßigkeit, wie ich es in der Reha gemacht habe. Aber ich werde ein- bis zweimal die Woche definitiv meine Reha-Übungen machen, weil ich einfach merke, dass mir das gut tut bis heute. Und wer das so ein bisschen verfolgt, sieht auch immer, was für Übungen das sind. Also teilweise recht etwas öde, langweilige Übungen. Aber das Ergebnis praktisch gibt mir recht, weil ich merke einfach eine deutliche Besserung dadurch.
Mhm. Ja, ich sag das auch immer so öde, wie es sein mag, aber so eine Reha ist immer so ein Stück weit Einsicht in die Notwendigkeit, ne, Chris? Dass man es halt auch immer beibehält. Und ich habe es mit dem Rücken selber so eine Vorgeschichte wie du, ne, mehrfach, und habe halt gemerkt, sobald ich locker lasse, was Mobility, Dehnen und die speziellen Übungen, die man mir verordnet hat, wenn ich locker lasse, die auszuführen, kommt es zurück.
Ja, das stimmt definitiv, und die Ärzte sagen aber auch, die Erfahrung, 8 von 10, die wirklich in der Reha waren, hören die Übungen nach einem gewissen Zeitraum einfach komplett auf, weil sie sich wieder besser fühlen, weil sie keinen Bock mehr haben, weil sie die Möglichkeit irgendwie vielleicht nicht haben, wobei das auch nur eine Ausrede aus meiner Sicht ist. Aber viele lassen es dann einfach bleiben und wundern sich, warum es dann ein zweites, drittes, viertes Mal kommt und dann vielleicht tatsächlich irgendwann eine OP notwendig ist. Das war ja bei mir zum Glück nicht der Fall.
Und es ist ja auch interessant, du hast mir hier gerade in unserem Warm-up zur Aufnahme auch gesagt, weil wir uns ja auch mal persönlich austauschen, über das Ganze, dass es sich sogar zurückgebildet hat, ne?
Ja, das ist richtig. Also ich habe nochmal ein MRT jetzt relativ aktuell machen lassen, weil ich einfach wissen wollte, wie der Stand ist und ob ich dieses Jahr, also auch rein vom Kopf her, bedenkenlos wieder eine Vorbereitung machen kann. Und der ist deutlich, deutlich kleiner geworden. Und die Ärzte haben mir auch gesagt, es ist alles richtig so, wie es läuft und ich mache meinen Job, das, was ich machen kann, das mache ich gut und richtig und das soll ich genauso weitermachen. Die Nervenstruktur, die dauert halt wirklich sehr, sehr lange. Das kann sogar bis 10 Jahre dauern, bis sich so eine Nervenstruktur wieder 100% herstellt. In Einzelfällen geht es auch nicht mehr ganz 100%. Ich merke das immer noch im rechten Bein, dass ich ganz unten so in den Zehen so leichte Taubheitsgefühle noch habe und wie wenn so ein Bein eingeschlafen ist manchmal. Aber das wird auch immer besser, aber echt minimal. Das ist der längste Prozess. Es stört mich tatsächlich ein bisschen, weil ja, wir haben ja alle so unser spezielles Körpergefühl so als Kraftsportler. Und dann, ja, das ist dann kein so befriedigendes Gefühl, wenn du das hundertprozentige Gefühl einfach noch nicht im Bein hast. Aber es läuft alles nach Plan.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Diese Missempfindung, die du da in den Zehen bei dir beschreibst, also bis runter tatsächlich in den Fuß, ne, die habe ich im rechten Oberschenkel. Der rechte Oberschenkel ist bei mir so taub, so gerade im Auslauf zum Vastus lateralis, ja. Da merk ich, das beginnt dann auch immer so, das Taubheitsgefühl beginnt immer so am Gluteus oben so am Einsatz und dann läuft das so abwärts runter. Und da fühlt sich das so pelzig dann an, ja.
Und wie lange ist das bei dir her, Olaf?
4 Jahre.
Ja, okay, also siehst du mal, bei mir sind es jetzt 1,5 und ich merke es und du merkst es nach 4 Jahren noch. Das ist Wahnsinn.
Ja, und das ist eben schon auch eine ziemlich massive Geschichte. Was viele interessiert, ich fand die Frage auch hier ziemlich spannend, weil es so selten eigentlich das in der Form gestellt wird. Wie bist du in der Zeit mit diesen starken Schmerzen umgegangen und gab es eine Medikation? Finde ich auch interessant, dass wir darüber sprechen, als du es akut hattest.
Ja, also ich war ja relativ lange noch unterwegs gewesen, als der Bandscheibenvorfall war, die wurde es verfolgt haben. Das ist ja an einem Morgen passiert, wo ich einen Flug hatte nach Amerika, auch zum Wettkampf rüber. Und da hatte ich nur nicht damit gerechnet, dass es ein Bandscheibenvorfall ist, aber ich bin dann mit diesem Taubheitsgefühl, das ich an dem Morgen hatte, da habe ich mein ganzes rechtes Bein schon nicht mehr gespürt. Dann dachte ich aber, es wäre ein Nerv eingeklemmt oder ähnliches. Habe das ja dann auch beim Chiropraktiker versucht, noch richten zu lassen in Amerika drüben. Auch der ist nicht auf die Idee gekommen, dass ein Bandscheibenvorfall ist. Und so war ich noch 5 Tage auf Reisen, bis ich den Stecker gezogen habe und da drüben alles abgebrochen habe und dann zurückgeflogen bin. Und ich habe keine einzige Schmerztablette und nichts während der Zeit genommen, weil ich wusste ja immer noch nicht, was es ist, bis ich in Deutschland praktisch wieder im Krankenhaus gewesen bin. Und deswegen habe ich gedacht, bevor jetzt irgendwas passiert und ich merke es nicht mal, deswegen ich nehme auf keinen Fall eine Schmerztablette oder irgendwas. Und ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, der Rückflug, das war schon so eine kleine Horrorgeschichte, weil ich hatte mehrere Steps, mehrere kleine Flüge, einen langen Flug, dann noch die Zugfahrt von Frankfurt nach Stuttgart, dann bin ich ja direkt dann ins Krankenhaus und da wurde direkt ein MRT am gleichen Tag gemacht und dann kam die Diagnose, dass es ein Bandscheibenvorfall ist und die Schmerzen waren schon extrem am Ende dann. Deswegen musste ich das dann auch abbrechen. Das war ja eigentlich ein 3-wöchiger Amerika-Aufenthalt geplant. Und dann, wie gesagt, habe ich den Stecker gezogen, bin nach Deutschland zurück ins Krankenhaus und dann direkt ins Krankenhaus und dann war ich eine Woche stationär.
Und da hat man dich dann auch schmerztherapeutisch versorgt, ne?
Genau, richtig, ja. Da habe ich dann auch Schmerzmittel und so weiter gekriegt und die haben dann auch sehr schnell angeschlagen.
Ja. Ja, Thema Schmerzmittel, immer wichtiger Punkt in dem Bereich. Ich sag's mal so, wie es mein Arzt gesagt hat, ne? So viel wie nötig, so kurz wie möglich, sagt meiner immer. Ja, der ist Sportmediziner, Orthopäde. Er sagt aber, man sollte die Schmerzmedikation nehmen. Das ist immer sein wichtigster Einwand ist, weil sich auch ein Schmerzgedächtnis einprägt. Ja.
Ja.
Weil in deiner Situation war es nachvollziehbar, du weißt nicht, was du hast, also was sollst du nehmen? Ja. Ja. Jetzt, wo du es weißt und es käme wieder, wüsstest du genau, welche Medikation du bevorzugen würdest, damit du erstmal den Nervenreiz dort auch wieder runterbringst. Und die Behandlung der Schmerzen an sich ist eigentlich ein zentraler Teil der Therapie, das auch mal unseren Hörerinnen und Hörern näher gebracht. Ja, bevor es wieder um Herstellung, Funktionalität und Leistungsfähigkeit geht, behandelt man immer erstmal die Schmerzen. Ja, weil ansonsten kann man sich nicht bewegen. Ja, das kann man einfach nicht dann. Ne? Ja, Chris, wie ist das Cortison bei dir gegeben worden? Hat man infiltriert oder war das orale Gabe?
Nee, ich habe es über einen Tropf praktisch reinbekommen, dass es reingelaufen ist.
Ja, da wirkt es natürlich dann auch noch schneller und da muss man auch mal dazu sagen, dass Cortison sicherlich eine ganze Menge an positiven Eigenschaften hat, aber auch eine negative und das ist, dass es dich zunächst erstmal tierisch aufmöbelt, ne, wenn du es hast. Ja. Also das arbeitet im Körper. Schön rot ist alles. Und rot wie die Feuerwehr und Wasser wird auch in den Körper gezogen, was aber eigentlich ein gewünschter Effekt dann auch in dem Moment ist. Und es ist schon ein wirklich sehr wirksames Mittel. Ne?
Absolut, absolut. Ich habe es immer morgens bekommen. Das ist ja auch so, dass der Adrenalinspiegel ja dadurch steigt und deswegen gibt man es ja eigentlich nicht abends. Und mit dem Wasser, das hielt sich bei mir tatsächlich sehr in Grenzen. Also da ist das wohl auch ein bisschen so Veranlagungssache, hat man zu mir gesagt. Also bei mir hielt sich absolut in Grenzen. Gut, ich kam ja gerade vom Wettkampf. Also ich war in verhältnismäßig guter Form und relativ niedriger Körperfettanteil. Und das war echt minimal, die Wassereinlagerung. Aber dieser Adrenalinspiegel, das darf man auch nicht unterschätzen. Also es ist ein starkes Medikament. Das muss man immer wissen, egal bei was man da bekommt. Aber mir hat es zumindest für die Schmerzen sofort geholfen über Nacht. Aber ja, ich verzichte natürlich gerne drauf.
Ja, natürlich. Es ist aber eben, wenn man das jetzt die Wirkung von Cortison anschaut, ist auch noch entzündungshemmend, das kommt noch hinzu, ja, in dem Fall. Und ist 10-mal besser, als wenn man Opiat nehmen muss. Ne? Und da hast du neben der wirklich harten Wirkung auch immer noch, ohne dass du das wirklich beeinflussen kannst, ein Suchtpotenzial immer noch mit drin, ne?
Ja,
was diese Geschichte angeht. Ja, also Schmerzmedikation hier wichtig, dass man das nochmal herausstellt. Dann, Chris, ist gefragt worden, wie schaut's aus mit deiner Beweglichkeit insgesamt seit dem Bandscheibenvorfall? Interessiert mich persönlich auch. Hast du Einschränkungen an sich in der Beweglichkeit, dass du irgendwie blockiert bist oder bestimmte Dinge gar nicht mehr machen kannst?
Also ich habe ja vor 3 Jahren angefangen, regelmäßig Yoga zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin ja früher vom Handballsport gekommen, da hat man ja wirklich jedes Training sich aufgewärmt, gedehnt und so weiter. Also ich bin damit eigentlich groß geworden mit dem Thema Dehnen und Mobility. Also ich sehe ja viele im Studio auch, die reinen Kraftsport machen, wie unbeweglich die sind. Und manche teilweise, die neu dann auch ins Yoga oder Pilates kommen, wie verkürzt und unbeweglich die einfach sind. Mir hat es jetzt durch diese Handballgeschichte und dadurch, dass ich regelmäßig Yoga jetzt mache, schon sehr geholfen, dass ich da momentan oder aktuell nach wie vor eigentlich nicht groß eingeschränkt bin. Bei mir ist es eher so ein Thema im Kopf, dass ich mir einfach gewisse Übungen nicht mehr zutraue oder jetzt auch wirklich lange nicht gemacht habe, obwohl die Physios alle gesagt haben, trau dich wieder ans Kreuzheben ran. Natürlich fang langsam an, mit eigentlich gar keinem Gewicht, erstmal die Stange, nur der Bewegungsablauf, arbeite ich lang wieder hoch. Aber da habe ich mich wirklich alleine vom Kopf her so lange schwer getan, das wieder auszuführen, weil ich immer Angst im Kopf hatte, wenn es mir da wieder reinfährt, dann ist es halt wieder vorbei. Und ich fange jetzt langsam wieder an, also mit Frontkniebeugen habe ich jetzt wieder angefangen. Es gibt ja viele Alternativen, die man in den Studios hat. Es gibt ja viele Maschinen und Geräte mittlerweile, wo man ja auch die freien Übungen ersetzen kann. Aber ich habe zum Beispiel normales Kniebeugen jetzt wirklich lange nicht mehr gemacht und ich werde es wahrscheinlich auch nie wieder mit 200 Kilo machen, wie ich es früher teilweise gemacht habe. Aber so von der Beweglichkeit allgemein habe ich jetzt keine großen Einschränkungen. Und klar, nach der Reha damals habe ich gewisse Übungen gar nicht mehr gemacht, wo man einfach den Rücken dementsprechend beugen oder strecken muss, weil ich da einfach auch vorsichtig sein sollte. Habe mit ganz kleinen Übungen auf dem Petsi-Ball angefangen, wieder in so eine Hyperextension reinzugehen, um den Bewegungsablauf im unteren Rücken da wieder ein bisschen aufzubauen. Macht natürlich viel auch für die Tiefenmuskulatur. Das habe ich früher nie gemacht. Das ist auch so ein Learning draus. Und da ist gerade dieser angesprochene Petsi-Ball so mein wöchentlicher Begleiter. Ich mache es ja ein, zweimal die Woche, so meine Übungen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und da kannst du wahnsinnig viel mit so einem Ball machen, wo du gar keine zusätzlichen Hilfsmittel brauchst, bis auf dein Körpergewicht. Und deswegen ist das so meine Vorgehensweise jetzt.
Ja, also auch wenn das oft belächelt wird mit dem Petsi-Ball, das ist sehr effektiv und auch dieses Core-Training, ja, und Tiefenmuskulaturtraining, das hat eben in dem Bereich alles seinen Platz. Leider fängt man oft erst damit an, wenn es zu spät ist. Ja,
ja und du siehst die Tiefenmuskulatur so auf den ersten Blick ja auch nicht, weißt du? Wenn jeder Muskeln aufbauen will, dann klar siehst du ein Bizeps, du siehst den Rücken an sich, aber diese Tiefenmuskulatur, wo überall lang läuft, die siehst du ja so erstmal nicht.
Das ist richtig, ne? Also was ich immer am interessantesten fand, weil du auch gerade die Übungen aufgezählt hast, die du machst oder wieder machst und was du nicht mehr machst. Also Beugen ist bei mir auch extrem durch. Irgendwann ging dann bei mir schweres bis sehr schweres Kreuzheben auch wieder, auch wenn ich jetzt aktuell damit aussetze. Aber ich habe zum Beispiel eine Geschichte gemerkt, die ging extrem gut. Das waren bei mir von Anfang an Hyperextensions mit Zusatzgewicht. Das hat mir immer gut getan. Weißt du, da ist diese gefühlt nach der Mobility und dem Dehnen ist dann gefühlt auch so diese Blockade hinten weggegangen oder dieser, ich nenne das immer so Stichschmerz für mich im Gelenk selber, ja, oder im Wirbel selber, ne, dass du das bis runter spürst. Das war durch die Hyperextensions irgendwie dann gleich total weg. Und was man eben auch mal durchaus machen muss und auch damit sich auseinandersetzen muss, ja, wenn eben für so eine Übung wie dem Kreuzheben kein kompletter Bewegungsumfang mehr geht, also sprich, man kann das Gewicht nicht mehr aus der Ruhe vom Boden aufheben, ne, Kelle, ja, dann macht man eben halbe. Auch die gehen. Und die haben auch ihren Platz und die funktionieren auch. Man muss es halt nur extrem sauber ausführen, sehr kontrolliert, das Ego ganz zu Hause lassen, ne? Und wirklich die Übung ganz konzentriert nehmen und auch immer auf alles hören, was da geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, okay, Romanian Deadlift 220 Kilo, fühlt sich jetzt gerade noch so okay an, ja, hab aber schon das Problem, dass ich es kontrollieren kann zum Ende raus, dann mache ich einfach nicht mehr. Dann gehe ich nicht rauf, nur um 5 Wiederholungen zu machen. Dann mache ich eben mit den 120 lieber 4x12 bis 15. Und das hat sich für mich, wenn einmal eine Basismuskulatur da ist, und das wirst du auch bestätigen können, denke ich, ist das genauso effektiv, ne?
Ja, absolut. Und man steigert sich, das ist ja das Gute, man steigert sich dann eigentlich so fast im wöchentlichen Rhythmus, dass du immer einen Ticken mehr vom Bewegungsumfang machen kannst, vielleicht ein bisschen mehr Gewicht. Das habe ich auch wahnsinnig gemerkt und ich kann jetzt wieder ohne Probleme, auch im Yoga, wo du ja manche Übungen machst, wo du wirklich in die Dehnung reingehst oder mit der Cobra, wo du da wirklich auch auf den unteren Rücken gehst, da kannst du jetzt, ich kann jetzt eigentlich alles wieder machen.
Ja, das klingt sehr, sehr gut. Ja, es ist ja, wenn man das so. Ich meine, es ist ja auch eine Geschichte, du lebst ja auch davon als Studiobesitzer, ne, dass du fit bist. Es gibt ja viele, die das nicht so sehen, aber denen man auch nicht unbedingt ansieht, dass sie Studiobesitzer sind und trainieren. Aber ich finde, das ist eine Grundvoraussetzung, wenn man als Trainer oder in dem Bereich tätig ist. Ne? Und ja, da gehört die Fitness auch dazu.
Das stimmt. Also Fitness, ja, Wettkampfsport muss jetzt nicht jeder machen, aber das zumindest eine gewisse Grundfitness sollte man dann, egal ob man wie du als Trainer tätig ist oder als Studiobesitzer, sollte da schon da sein.
Ja. Ja, mal dann zunächst, ihr könnt da auch in der Zukunft weiterhin fragen, liebe Stronger Than You-Hörer, aber nur zu Chris selber die letzte Frage, finde ich auch gut und interessant. Hast du mit speziellen Nahrungsergänzungen jetzt auch in der Phase gearbeitet, die du entweder mit dazu genommen hast oder erhöht hast?
Also ich nehme ja so, meine Basics sind eigentlich unverändert das ganze Jahr, jetzt auch in der Phase gewesen, wo ich da in der Reha war. Also ich nehme eigentlich immer ein gutes Eiweiß, ein Whey-Protein. Ich habe immer ganzjährig Glutamin mit drin. Das merke ich extrem, dass es fürs Immunsystem und für die Regeneration gut ist. Ich bin echt, seitdem ich Glutamin regelmäßig nehme, bin ich echt sehr, sehr wenig krank. Auch was gerade jetzt, was Erkältungen so um die Jahreszeit angeht, habe ich extrem wenig. Und ich habe ja auch Kinder daheim, die dann manchmal da was mitschleppen. Und da bleibe ich wirklich zum größten Teil verschont davon. Ich habe ein Kreatin immer mit drinne. Und dann meine Mineralien halt, meine Lachsölkapseln, so die normalen Vitamine, die man hat, aber jetzt kein großer Hokuspokus mehr oder weniger. Das sind so meine Basics, die nehme ich das ganze Jahr über. Das Glutamin habe ich einen Ticken höher dosiert, aber ansonsten ist eigentlich alles gleich geblieben. Da gibt es keine Besonderheiten.
Also jetzt auch nichts, wo du sagst, du nimmst irgendetwas zur Gelenkunterstützung, wie na,
Kollagen oder sowas, also.
Kollagene, solche Dinge,
Ja.
genau, oder diese, jetzt komme ich nicht auf, Glucosamin, ja, was ja wohl positiven Einfluss haben kann, solche Dinge sind aktuell nicht dabei.
Nee, habe ich tatsächlich auch noch nie genommen. Und solange ich das nicht brauche und ich habe mit Gelenken und so weiter immer eigentlich ja nie Probleme gehabt, deswegen nehme ich da jetzt auch nichts Zusätzliches, wenn ich es nicht brauche. Also, das sind so meine Basics.
Da macht ja auch jeder wirklich das, was funktioniert. Ja.
Absolut.
Und das ist auch wichtig. Auch bei diesen Sachen sollte man nicht urplötzlich mit irgendwas anfangen, was man vorher nicht hatte. Ja. Im Übrigen ganz interessanter Aspekt, was ich über Kreatin auch gelesen habe. Das hat nicht nur einen sehr guten und auch wirklich erforschten, nachweisbaren Einfluss auf den Muskelaufbau, hat aber einen sehr positiven Einfluss auch auf die Gelenke und Gelenkstruktur. Es ist entlastend auch allein, weil das Kreatin ja Wasser ein bisschen retensiert immer, ne? Und das federt auch die Gelenke etwas ab. Ist also auch in jedem Falle zu empfehlen, wenn jemand einen Bandscheibenvorfall hat. Und last but not least, das ist die neueste Erkenntnisse, hat eine hohe kognitive Wirkung, Kreatin, was ich bis vor kurzem auch noch nicht wusste. Ja, also dass man auch, ich sag's simpel, besser denken kann. Ne? Und also insofern ist das schon ein wahres Wundermittel, wo man relativ wenig, teurer als früher, das wissen wir beide, wo man aber insgesamt relativ wenig investiert und eigentlich viel herausbekommt auch. Ja.
Das ist richtig und auch völlig unabhängig vom Kraftsport. Also ich sag auch vielen, die egal welchen Sport sie machen, Kreatin ist eigentlich so eine Allzweckwaffe, die kannst du eigentlich in jedem Sport nutzen, weil sie ihre positiven Effekte überall mitbringt.
Ja, die Ausdauersportler, die ich kenne und betreue, nehmen das auch alle. Ja,
Ja,
und
klar.
die sagen, bei denen ist es einfach der regenerative Aspekt, der dort eine wichtige Rolle spielt. Ne?
Absolut.
Und deswegen sehr, 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 sehr positives Produkt. Ja, also das war jetzt mal zu deiner persönlichen Geschichte. Hast gesehen, wir haben noch ein paar mehr Fragen, nehmen wir uns mal fürs nächste Mal auf, aber sonst kommen wir hier gar nicht mit den vielen Fragen vom Judging durch. Aber viele haben sich eben wirklich interessiert für dich aus dem heraus und beschäftigt natürlich die Leute, wenn ein Top-Athlet sowas hat und ein Comeback dann in der Form feiert, wie du es auch hast. Und ich fand es noch immer spektakulär, also weil ich ja von dir wusste, wie hart es dich getroffen hat. Und gibt auch viele, die dann gesagt hätten, da mache ich nicht weiter, ja, mit dem Wettkampfsport, das ist mir letztendlich zu riskant oder irgendetwas. Aber das sehe ich ja persönlich dort nicht so. Solange wie ich trainiere, werde ich es immer verbessern. Ja.
Ja,
Und
absolut. Und diese mentale Geschichte, das ist auch so ein Tipp, so abschließend zu dem Thema, was ich jedem geben kann. Also egal, wie es mit was euch erwischt, es geht A immer weiter und B, es ist schon sinnvoll, das war bei mir zumindest so und vielleicht hilft es anderen auch, wenn man sich schon wieder ein neues Ziel setzt, worauf man hinarbeiten kann. Wenn es dann nicht erreicht wird aus gewissen Umständen, die in der Gesundheit oder irgendwas anderem liegen, dann ist es so. Aber wenn man sich ein Ziel nimmt und darauf hinarbeitet, dann geht es auch einfacher, man ist fokussierter und arbeitet einfach auf was hin, wo man erreichen möchte. Und das ist dann vom Kopf her nochmal was anderes, wie wenn man sagt, oder auf manchen Arzt hört, der sagt, ja, schonen und hin und her, davon hatten wir es ja letztes Mal auch. Wo du gesagt hattest, Olaf, ja, die Ärzte mit der Aussage schonen, machen sie grundsätzlich nichts falsch, aber es bringt halt auch nicht unbedingt einen weiter. Deswegen eine gewisse Art von Bewegung oder ein gewisses Ziel sich setzen ist immer, immer gut. Und das gebe ich nur jedem mit, so von der mentalen Geschichte.
Ihr weist dich auch davon ablenkt, dass du dauerhaft auf dem Bandscheibenvorfall, also sprich, ich nenne es jetzt mal einfach Erkrankung, zurückgeworfen wirst. Das ist ja
Ja.
nicht gut für den Kopf, sich nur damit zu beschäftigen. Ja,
So ist es.
beschäftigst du dich aber in einem wandelnden Lernprozess damit, wo du es in deinen Tagesablauf integrierst und eigentlich sagst, okay, alles, was ich mache, mache ich auch jetzt mit dafür oder dagegen, ja, dann hast du eigentlich auch schon einen großen Gewinn für dich selber. Ja.
So ist es.
Okay. Ja, dann kommen wir mal zu dem mitunter im Bodybuilding-Sport heiklen, aber auf jeden Fall sehr interessanten Thema, und das ist die Jury, das Judging und natürlich die Jury-Tätigkeit. Vielleicht nochmal von meiner Seite als kleines Intro, dass die Leute auch wissen, wer du auch in diesem Bereich bist. Du bist schon sehr lange Jury-Mitglied bei Natural Bodybuilding-Wettkämpfen, und ich weiß gar nicht, ob du auch bei anderen Verbänden bist. Das glaube ich nicht, ne? Oder?
Nee,
Außer, nee,
gehört.
klar.
Nee.
Ja. Und verfügst da über eine sehr lange Erfahrung. Wie lange machst du das jetzt, Chris?
War das eine gute Frage? Ich meine, ich bin jetzt schon seit ungefähr 10 Jahren in der Jury dabei. Letztes Jahr habe ich ja komplett aber pausiert, weil ich ja selber meine Saison hatte. Aber ansonsten war ich eigentlich die Jahre immer mindestens an einer oder zwei Meisterschaften im Jahr dabei und manchmal auch
Ja.
bei allen, aber so 10 Jahre dürften es jetzt wahrscheinlich schon sein.
Habe ich auch so in Erinnerung, dass ich dich seitdem da immer sehe, und wir uns beim Wettkampf in der Regel ja auch immer treffen, ne? Und
Ja.
kurz da auch immer austauschen können. Ja, das sind die Juroren, sind also bei der GNBF die Leute, die schwarz gekleidet sind und auf ihren Hemden, oder die Damen auf ihren Blusen eben Judge, dann auch rote Jury stehen haben. Und das nun mal jetzt zur Erklärung für die, die ganz unbelastet in dieses Thema reingehen. Gleich hier zur ersten Frage. Ich finde sie durchaus angemessen. Man kann die stellen, weil wir haben ja hier sowas wie einen Beauty Contest. Ist Juryurteil und Jury, was Athletin und Athletin dann empfängt, ja, am Ende, ist das immer gerecht, Chris?
Ja, das ist immer so eine Frage aus Sicht des Athleten, wahrscheinlich nicht, weil sonst wird es ja keinerlei Diskussion danach geben. Aber in dem Sport, du hast es gerade gesagt, es ist halt leider nicht so, dass man es wirklich messen kann, wer ein Tor schießt, der gewinnt. So ist es halt im Bodybuilding und in vielen Kraftsportarten einfach nicht. Wobei Kraftsport stimmt auch nicht. Da geht es manchmal ja darum, wer am meisten hochhebt oder beugt, der gewinnt dann. Aber im Bodybuilding ist es einfach so, es sitzen verschiedene Kampfrichter da, deswegen gibt es ja immer mehrere Kampfrichter. Es gibt ein Regelwerk, an das jeder einlesen kann und wo ich auch immer nur wieder sage, lest euch, schaut euch die Kriterien an, die Wertungskriterien, guckt, ob ihr in der richtigen Klasse seid, weil vielleicht kommen wir da auf das Thema noch. Es starten leider nicht immer alle in der Klasse, wo sie eigentlich vom Körpertyp oder von den Regelungen am besten hinpassen. Und dann gibt es einen Querschnitt von den Meinungen, da steht ja auch so ein Berechnungsfaktor dahinter. Und dann wird da einfach eine Punktezahl ausgewertet und der, wo die niedrigste Punktezahl hat, gewinnt dann. Und so ist es dann praktisch aufsteigend sortiert. Ja, deswegen ist die Wertung letztendlich dann schon gerecht. Irgendwo muss, also so sage ich jetzt einfach so, weil so ist das Regelwert. Jeder Judge wertet so nach bestem Wissen und Gewissen, wie es in der Klasse ist. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, man muss sich angucken, wer auf der Bühne steht. Wenn da natürlich fünf Athleten stehen, ich mache jetzt nur mal ein ganz einfaches Beispiel, und letztendlich ist keiner zu 100% so, wie es dem Regelwert entspricht, dann musst du natürlich die Abstriche machen und gucken, wer hat die wenigsten Schwächen in Bezug auf das Regelwerk. Und der wird dann gewinnen, auch wenn dann der vielleicht zu dünne Beine hat, aber vielleicht der Rest dafür passt. In der Athletikklasse, da zählt dann am meisten die Härte oder die Definition. Und da muss man da einfach gucken, wer daneben steht. Deswegen unterm Strich ist es dann irgendwo schon gerecht, aber ich kann auch ja Diskussionen manchmal nachvollziehen, auch aus Sicht des Athleten, weil wir beide sind selber Athleten und wir beide waren, glaube ich, auch schon auf Wettkämpfen, wo wir danach uns gegenseitig angeguckt haben und gesagt haben, okay, wie hast du das jetzt genau so gesehen, dass die Wertung jetzt bei mir und so war? Und dann sagen beide vielleicht, nee, wahrscheinlich nicht. dann waren es vielleicht wie bei einer Weltmeisterschaft, Olaf, du erinnerst dich in Manchester,
Ja.
ein Riesen, bei dir eine abartig riesige Riesenfeld mit keine Ahnung wie viele Athleten, es waren 20 oder so, ich weiß es gar nicht mehr.
16, 16, ja.
Ja, oder 16 Athleten bei dir, wo wir dann denken, okay, war das jetzt gerecht, dass ein Olaf Mann nicht ins Finale kommt? Aus meiner Sicht nicht, weil aus meiner Sicht hättest du jetzt ins Finale gehört, aber es hätte nicht zum Gewinnen, hätte es wahrscheinlich zum Sieg, hätte es nicht gereicht auf der WM, aber das Finale wäre aus meiner Sicht drin gewesen. Und deswegen könnte man da sagen, war es dann vielleicht doch nicht gerecht. Aber man muss auch mal die Jurybrille einnehmen und dann, wenn da 16 Athleten stehen und du hast halt eine gewisse Zeit, um halt die Top 5 raus zu kristallisieren, dann müssen da halt Entscheidungen getroffen werden. Und dann warst du vielleicht bei zwei Judges, das kann ja sein, auf dem fünften oder vierten Platz und bei manchen halt auf dem achten oder so. In so einem Feld, wo halt dicht ist in der Mitte, sage ich mal. Und dann
Ja.
kann es natürlich sein, dass du durch diese Berechnungsfaktor dann vielleicht auf dem sechsten oder so gelandet bist. Man weiß es nicht am Ende.
Es ist auch immer völlig, völlig richtig, wie du sagst. Wer kommt, das ist entscheidend. Ja, ich bin auch in der Zwischenzeit und so rede ich auch mit meinen Athletinnen und Athleten. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich habe schon ganz viele hier gehabt, mit denen wir da auch ganz offen sprechen. Wir haben darüber auch schon geredet. Ich habe mit Martin Hahn darüber gesprochen, mit dem Holger Guck, mit dem Stefan Kienzel. Der Kienzel sagt dasselbe auch. Wenn du nicht unter die 5 kommst, unter die Top 5, ja, dann ist es eigentlich relativ sinnlos, auch sich permanent irgendwelche Jury-Feedbacks einzuholen. Ja, vor allen Dingen, wenn du da frisch reingehst in solche Wettkämpfe und noch nicht viel gemacht hast. Also für eine Top-Platzierung musst du einfach überzeugend sein. Dann ist es eben auch an so einem Tag, wie es bei mir in Manchester war, habe ich auch immer gesagt, vielleicht hatte ich auch nicht so das Ding, ja, wie es Jahr zuvor oder eine Woche vorher. Das kann dir auch immer passieren, dass du nicht so diesen Wow-Faktor hast. Das muss man dann auch einsehen, ja. Nevertheless, und das ist auch jetzt hier die Stelle, wo ich es gerne am Anfang auch sage und auch dabei belasse, trotzdem sollte man es immer sehr sportlich und sehr fair nehmen, was da passiert und vor allen Dingen sich niemals despektierlich über Wettkampfkollegen oder Kolleginnen, die auf der Bühne stehen, äußern, die haben nämlich diese Entscheidung nicht getroffen. Wenn es dann so ist, dass du gar nicht einverstanden bist, du landest auf dem 13. Platz und hast dich aber unter den Top 5 gesehen, da solltest du zuallererst mal deine Anspruchshaltung überprüfen. Ja, weil da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt garantiert irgendwas nicht. Das ist der erste Punkt in dieser Geschichte. Der zweite Punkt ist so, wie du sagst, wer ist da? Und was entspricht am besten dem Regelwerk? Und da kommen wir gleich zur nächsten Frage, die kann man hier gut integrieren. Was ist beim Judging das Besondere an der Bikini-Klasse? Weil ja, mehrfach in dem Podcast auch gesagt wird, es ist ein bisschen wie Lotterie, die Bikini-Klasse an sich, weil man nicht weiß, was sie sehen wollen und so weiter. Ich habe aber durch die vielen Gespräche mit dir dabei etwas gelernt. Und das hatten wir letztes Jahr im Frühjahr, haben wir darüber auch gesprochen, wenn du dich erinnerst, als Newcomer. Und Deutsche an 2 Tagen hintereinander waren, ne? Habe ich gesagt, was wollte denn da sehen? Da hast du mir das mal erklärt. Hast gesagt, pass auf, Ola. Wenn jetzt fünf, sagen wir mal, es sind jetzt 5 Athleten oder 10 Athleten auf der Bühne und 5 verkörpern davon diesen typischen Bikini-Look, wie wir ihn haben wollen. Aber eine ist dabei, die ist sehr, sehr gut in Form, aber ist doch nicht so richtig Bikini. Da tun wir uns natürlich hart, die abzuwerten, wie in dem Fall damals Carina, ne? Tun wir uns natürlich hart, die total rauszuwerten, weil sie eigentlich in Form ist und man das würdigen muss. Aber die kann man dann auch nicht gewinnen lassen. Ja? Weil eben die 2, die davor sind, diesem Bild mehr entsprechen. Und das war an dem Tag eben Luisa Klage und die Zweitplatzierte. Ja? Das muss man hier mal ganz klar sagen. Man kann auch nicht immer sagen, die Jury wertet dieses Jahr weicher oder wertet dieses Jahr härter. Ja, du hast es bei der EM gesehen. Hast du dir bei EM selber die Bikini-Klasse mal angeschaut hier in Germersheim?
Nee, ich war ja nur am Abend da und da
Du
war ich nur am
bist
Freitag bei
nächsten
den
Tag,
Profis
ja,
da.
bist nur Freitag da gewesen, gell? Weil dann USA auch
Ja,
anstand, gell? Bei dir, ne?
genau,
Du bist ja dann, du
ja.
bist ja dann, stimmt, hat man noch gesprochen. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dasselbe, was du gesagt hast. Insgesamt waren die, die vorne waren, muskulöser. Da kann man aber nicht sagen, dieses Jahr wird muskulöser gewertet. Es waren einfach viele da, die in dieser Form waren. Ja, da könnte man jetzt wieder sagen, es hat jetzt eventuell nicht dem Reglement entsprochen oder international. Nein, es ist nicht so. Von denen, die dort oben standen, kannst du die Short und die Tall nehmen, waren die bis hin zum 10. Platz, die waren alle muskulöser als sonst. Ja? Und dann werden die natürlich bewertet. Wenn dann insgesamt 15 oder 16 sind, sind die fünf, die das nicht sind, hinten dran. Gegebenenfalls auch die, die nicht so hundertprozentig fertig sind. Ja, weil auch in der Bikini-Klasse, liebe Bikini-Athletinnen und die, die es werden wollen, ihr müsst ready sein. Dabei ist immer aus keinem Faden ab. Ja,
so ist es. Also ihr müsst ready sein und da gehört natürlich auch noch ein bisschen mehr dazu. Klar, du kannst dann die Muskulöseste nicht gewinnen lassen. Das ist völlig logisch, weil es das Regelwerk sagt, dass in der Bikini-Klasse nicht die Muskelmasse hier das Hauptkriterium ist. Natürlich musst du durchtrainiert sein, du musst ready sein. Du musst, die Beine müssen straff sein und so weiter. Der klassische Bikini-Look. Aber es zählt da natürlich auch noch viel mehr dazu. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Und das nimmt einfach bei den Bikinis und auch bei der Men's Physik als Beispiel auch nochmal einen etwas höheren Stellenwert ein als zum Beispiel im klassischen Bodybuilding. Das ist natürlich, wie die Aufmachung an sich ist, aber auch ganz wichtig, wie die Ausstrahlung ist. Und da erinnere ich mich nur an eine Athletin, Olaf, aus deinem Team, die mir da so im Kopf geblieben ist. Man kann Ausstrahlung zum gewisser Maße, kann man das auch trainieren und bei Workshops lernen und so weiter. Aber so, es gibt einfach Menschen, die haben eine gewisse Ausstrahlung von sich, wo einfach auf der Bühne wirken und wo da einfach so ein Blick auf sich zieht. Und da ist mir so die Anna, heißt sie, glaube ich, von dir im Team.
Genau.
Im Kopf geblieben, die habe ich ja in Budapest jetzt kennengelernt, auf der Universe, in Bukarest, in Rumänien war das. Und sie ist für mich zum Beispiel so jemand, wo einfach so eine Grundausstrahlung mitbringt, wo ich sage, wow, die strahlt was auf der Bühne aus. Die war vielleicht noch nicht, die war ja auch, ist ja auch noch Newcomerin gewesen letztes Jahr. Ja. Und soweit ich jetzt das verfolgt habe, glaube ich, startet sie dieses Jahr wieder. Aber wenn die dran bleibt, und noch ein bisschen von der Muskulatur und auch noch mal ein bisschen besser dann in Shape kommt, wovon ich einfach ausgehe, weil man verbessert sich im Laufe der Jahre und das ist ja auch das Ziel bei der Newcomerin, dann bringt sie so das Paket mit, wo ich mir gut vorstellen könnte, die Form einerseits, aber auch die Ausstrahlung auf der Bühne, das könnte mal wirklich super einschlagen. Nur so als Beispiel. Und das kann man zum gewissen Grad trainieren, muss man auch, die Ausstrahlung auf der Bühne, weil das bringt nichts, wenn man einfach einen guten Body hat, aber den nicht gut präsentieren kann. Aber insbesondere Bikini, da sollte einfach diese Art der Ausstrahlung und der Persönlichkeit auf der Bühne noch da sein. Und das, finde ich, hat sie zum Beispiel sehr gut.
Also da stimme ich dir zu. Die Anna ist Naturtalent, hat eine sehr interessante Physis für eine 1,80 Meter große Athletin. Ja.
Ja,
das kommt auch noch dazu. Ja, ist ja auch sehr groß. Du hast sie gesehen, die hat eine Zwillingsschwester, gell?
Ja, ja, genau, und die waren ja beide da.
Ja, die hätte ich gerne auf der Bühne zusammen gesehen, aber die Georgia, ihre Schwester, möchte nicht. Aber wird auf jeden Fall wieder bei den Wettkämpfen mit dabei sein. Und mir stellen wir vor, die stehen da oben als Doppelslottchen, ne? Das ist ja, das ist natürlich der Hammer. Aber Anna bringt natürlich eine Ausstrahlung mit, den Look, wie wir sagen, ne? Das ist schon bei ihr einfach auch da. Die Physis, die sie im letzten Herbst gebracht hat, die war für eine Newcomerin gut. Ne? Mhm. Auch mal runter von dem schmalen Brett kommen. Jemand reitet dort ein und gewinnt sofort. Ja, das ist, das kommt äußerst selten vor, vor allen Dingen in der Bikini-Klasse. Ich erinnere an eine Lisa Lin, ich erinnere an eine Luisa Klage, wie die sich nach vorne gearbeitet haben, Jahr für Jahr. Ja. Und diese absoluten Durchmarschierer, Durchstarter von 0 auf 1 Grad in der Bikini-Klasse, die sind extrem selten. Und das heißt auch noch lange nicht, dass die sich in anderen Feldern auch behaupten. Ja, das kann einmal am Tag was gewesen sein. Und unser Sport lebt wie kein anderer von der Konstanz. Ja, und da deswegen sehe ich auch bei Anna dasselbe wie du, habe auch gesagt, das ist ein wirkliches Talent und hat jetzt hart an ihrem Posing gearbeitet, was du jetzt im Frühjahr sehen, ja, was bei ihr noch so ein Punkt war. Da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Wie entscheidend ist in der Bewertung das Posing in der Bikini-Klasse? Finde ich total interessant, Chris.
Ja, ist wie bei anderen Klassen letztendlich auch, also ich habe es gerade schon angeschnitten, wer einen guten Body hat, aber den ich präsentieren kann, der wird ein paar Plätze nach hinten gereicht, wenn die anderen, die draufstehen, auch da gilt der Satz, wenn die anderen natürlich auch nicht posen können, dann, und du hast ein einigermaßen vernünftiges Posing und eine vernünftige Ausstrahlung, dann bist du auch weit vorne dabei, aber das Niveau, du verfolgst es ja die letzten Jahre genauso wie ich, das steigt da extrem und immer mehr machen es aus meiner Sicht auch richtig, nehmen sich einen Coach, investieren mehr Zeit ins Posing. Es gibt so Einzelfälle, wo man einfach sieht, die machen es gar nicht. Und dementsprechend stehen sie dann auf der Bühne auch. Aber viele investieren da jetzt mehr Zeit, nehmen sich Coaches und gehen zum Beispiel von der GmbF die Workshops, wo man ja sowas explizit übt und auch eine Rückmeldung kriegt, wie man post. Und deswegen das Posing ist das A und O. Und in der Bikini-Klasse, klar, da gibt es jetzt nicht so mega viele Posen. Umso wichtiger ist es da, genauso Men's Physik, dass die Posen, die es gibt, zum einen sitzen. Und dass man da versucht, auch noch so ein bisschen einfach auf sich aufmerksam zu machen. Manche zucken da noch so ein bisschen mit der Schulter rum und machen nochmal so einen Hüftblick rüber, na, wenn sie nach sich umdrehen und so weiter. Da gibt es so ein paar so Kleinigkeiten, auf die man achten kann, die man lernen kann, um einfach nochmal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und wenn es eh so wenig Posen gibt, die man hat, oder nur Vierteldrehungen, umso wichtiger ist, dass man dann gescheit in den Posen drinsteht und die auch kann.
Ja, also vor allen Dingen einfach auch mal eine Pose hält, mal länger als eine Sekunde.
Ja,
Was ich auch immer
so ist es.
meinen Mädels sage, rudert mal nicht so viel mit den Armen, wenn ihr in die Pose
Ja,
geht. Ja?
ja,
Wird viel zu
ja.
viel rumgezappelt auch. Ja? Das hat es früher
Stimmt.
gegeben, jetzt gibt es das nicht mehr. Jetzt will man die Leute stehen sehen, damit man sie beurteilen kann. Ich habe ihnen das mal
So
so
ist es.
erklärt, wie wenn ich unten sitzen würde und wäre die Jury. Ich habe gesagt, in dem Moment, wo du nicht deine Pose auspust und still stehst für einen Augenblick, ja, dann habe ich als Juror gar keine andere Möglichkeit, als weiter zu gucken.
Ja,
Na?
so ist
Weil was
es.
soll ich machen? Ich muss sie mir alle angucken. Und das kann ich nur, wenn sie miteinander vergleichbar in der Reihe stehen. Na? Es ist was
So ist
anderes
es.
beim IWOG oder TWOG. Da ist auch die Frage, geht IWOG und TWOG in die Wertung mit ein?
Ja,
Die kamen
klar, auf
auch
jeden
gleich
Fall.
hinten.
Ja, auf jeden Fall geht die Wertung ein. Es wird auch tatsächlich erst, also da kann ich für mich sprechen, ich warte tatsächlich, bis der oder die Letzte den IWOG gemacht hat. Oder T-Walk, je nachdem, und macht dann erst die Bewertung, weil auch das ist eine Übungssache, eine Präsentationssache, wo man nochmal ein bisschen anders auf sich aufmerksam machen kann. Und wer denkt, so nach den ersten Vergleichsrunden ist die Messe gelesen, der hat sich getäuscht, weil es gibt manche, die können da nicht gescheit auf den Schuhen laufen. Zum Glück die wenigsten fallen hin. Das ist dann immer der Worst Case, aber es geht auf jeden Fall in die Wertung ein.
Also das sehe ich sowieso als Problem, wenn man in der Bikini-Klasse nicht posen kann und nicht auf den Schuhen laufen kann. Erinnere dich mal, als die eingeführt wurde bei der GmbF, da warst du schon in der Jury. Die erste Bikini-Klasse hat es 2015 gegeben. Ne? 14 gab es noch eine Ficker, wo auch Figurathletinnen angetreten sind, und 15 gab es dann die erste Bikini-Klasse bei uns. Und da war das eben noch so, dass wirklich jeder, das ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern einfach mal als Fakt, jede Athletin, die dachte, auch wenn sie gut trainiert waren, das waren ohne Frage viele, ja, sie können im Club auf hohen Schuhen laufen, dass sie das auch ohne zu probieren auf der Bühne könnten. Das hat sich heute total gewandelt, sowieso auch was die Form und was diese Sachen angeht. Also da hat's eine komplette Änderung gegeben. Und heute muss man einfach sagen, weil es so viele gute Athletinnen gibt, die sich so gut vorbereiten, musst du als Bikini-Athletin vom Posing grundlegend mal auf der Form aufgebaut, die du für einen Wettkampf auch präsentierst, alles haben wie aus einem Guss. Und zwar Haare, Make-up, alles. Ja, das muss passen, der Bikini muss passen. Da ist auch eine ganz interessante Frage, welchen Einfluss hat auf dich als Juror Farbe und Aussehen des Bikinis an sich. Ich finde sie nicht unerheblich für die Klasse. Sollte man, steht noch in Klammern, sollte man was wählen, was heraussticht oder eher nicht?
Ja, das kommt jetzt immer natürlich ein bisschen auf den Typ an. Also man sollte, das wäre so meine Empfehlung an jeden, man sollte was anziehen, mit dem man sich wohlfühlt, das einem selber gefällt, weil das strahlt dann auch wieder auf die Außenwirkung aus, wie man sich präsentiert. Und da gibt es ja zum Glück viele verschiedene Farben und so weiter, wo da jeder fündig wird hoffentlich. Aber ja, es ist schwer zu sagen, wenn jetzt jemand schwarze Haare hat, ob dann ein roter Bikini besser passt oder bei Blond ein grüner oder ein silberner. Also man sollte was wählen, wo man sich selber wohlfühlt. Und dann ist es letztendlich eine persönliche Geschmackssache. Da würde ich jetzt auf die Jury keinen Wert legen. Natürlich, wenn es schwarze Haare ist, dann will ich, würde jetzt kein irgendwas so komplett Ausgefallenes nehmen, wo man denkt, ich muss auffallen um jeden Preis und es sieht einfach nur aus wie ein Zirkus. Das würde ich jetzt auch nicht machen. Das machen aber auch die wenigsten. Aber so dieser Gesamtlook mit Ohrringen und, was da alles dazugehört, was da erlaubt ist in der Klasse, da soll man das wählen, was wie man sich wohlfühlt und ja, was einem persönlich gefällt, ist da so mein Tipp. Aber da hat es jetzt auf mich als Jury keine Auswirkung, welche Farbe der Bikini hat.
Also ich kann dir da nur beipflichten, das, was gefällt, wo man sich wohlfühlt. Kleine Ergänzung von mir noch. Du solltest nicht auffallen durch deinen Bikini als Athletin, sondern durch deine Form und Präsentation.
So ist es, ja.
Ja. Und deswegen bin ich in dieser Geschichte einfach auch hundertprozentig überzeugt davon, dass diese Ansage, es sollte wie aus einem Guss sein, einfach die wichtigste ist. Das gilt aber eigentlich auch für alle
Ja,
Klassen. Ja.
das.
Ja, also ich meine, es gibt da auch in der Bodybuilding-Klasse nichts Schlimmeres, Keller, oder als ein Athlet, der in Top-Shape da hochkommt und dann passt der Posing-Schlüppi nicht. Ja, haben wir ja auch schon
Ja,
gesehen. Ja.
und das sehen wir leider öfter, als ich mir manchmal denke, dass es wahr sein kann, weil da entweder sitzt er viel zu tief und wir wissen ja beide, diesen Effekt mit den Beinen, mit den Einschnitten, den kann man alles nochmal ein bisschen beeinflussen, wenn man die Hose einfach über die Hüfte drüber zieht. Bei manchen hängt es wirklich komplett weit unten und manche kaufen den Posing Slip. Das trifft teilweise auch auf Mädels zu, noch mehr aber auf Jungs, dass sie den Posing Slip kaufen, wenn sie vielleicht noch einen Körperfettanteil von 20% haben und sich dann wundern, warum das Ding so rumschlappert am Ende. Also da gibt es bei manchen echt noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Lieber sage ich einen Ticken zu klein als einen Ticken zu groß, weil zu klein sieht es immer noch straff und gut aus und betont eher noch die Form, wenn man sie denn hat. Zu groß ist immer Panne.
Ja, und auch für die Herren der Schöpfung im Bodybuilding, ihr könnt euch auch die Posing-Buchsen anfertigen lassen, ja. Da habt ihr nicht das Risiko, wenn ihr sie kauft, dass sie dann zu groß sind, wenn ihr in Shape seid, sondern ihr lasst das ausmessen, kostet 10, 15 € mehr, als wenn ihr sie von der Stange kauft. Ist sowieso dann in der Regel ein China-Transport. Und da haben wir in Stuttgart jemanden, der das super macht. Valeria Alice, oder? Bei euch, Chris, heißt sie.
Genau.
Ja,
Ja.
und die Olga Kickenberg, die mit da ist, da gibt es so viele. Elena Sporthuhn, schaut mal, da könnt ihr Männer lassen die euch ausmessen und dann lasst euch was Passendes auch. Da ist die Farbe und Wirkung nicht ganz uninteressant, ne, wenn man sich ein paar Gedanken macht. Ne?
Ja, absolut. Und vor allem,
Ja.
man investiert so viel Zeit, Geld und alles in diese Wettkampfvorbereitung über Monate. Da sollte man dann, vor allem bei den Männern ist es jetzt kein Riesenbetrag für das Posinghöschen, bei den Frauen ist es natürlich ein bisschen kostenintensiver, weil da ja die Schuhe und alles dazugehört. Also da
Ja.
bist gleich ein paar hundert Euro los, aber trotz dessen, man macht es für sich, man fühlt sich damit, soll sich damit wohlfühlen. Es gibt schöne Bilder und ja, ich würde das auf jeden Fall richtig ordentlich vermessen und machen lassen, so wie du es gerade gesagt hast.
Und man kann auch da für die eine oder andere positive Überraschung dort mit sorgen. Ja,
Auf jeden Fall.
das muss man auch einfach mal da mitsehen bei der ganzen Geschichte. Also da Wert drauf legen, dass es ein großes, gutes Ganzes ist. Die nächste Frage, die ich tatsächlich auch sehr interessant finde, du hattest es vorhin auch mal eingangs sehr deutlich angeschnitten ist, das ist das mit dieser Klassenpassung. Ja, passt das in die, passt der Athlet, die Athletin in die entsprechende Klasse rein? Ja. Was machen wir denn nun, wenn man unsicher ist, wird hier auch gefragt. Bin jetzt nicht ganz sicher, in welche Klasse ich passe, ob Figure oder Bikini. Ja, da muss
Also
ich jetzt halt ein,
ist
schwierig, ne? Muss man halt einfach mal sagen, ausprobieren in dem Fall dann. Ne?
ja, also es gibt verschiedene Optionen. Also A ist natürlich den Trainer zu fragen, wenn man einen hat, oder sich dann einen zu nehmen, um da sich ein Feedback zu holen. Ich meine, du bist ja bekannt dafür jetzt, vor allem im Frauen-Bikini-Bereich, dass du da schon einen großen Fundus an Athletinnen und Wissen dir angeeignet hast die letzten Jahre. Also einfach mal so jemanden wie den Olaf zu fragen, wäre eine Option, wo er denn diejenige sieht, in welcher Klasse. Dann Posing-Workshops zu besuchen in der näheren Umgebung, gerne auch mal zu zwei oder drei zu gehen, um sich verschiedene Meinungen einholen zu lassen. Und das Gute bei solchen Veranstaltungen ist ja, dass sind oftmals auch mehrere Athletinnen und Athleten da, die entweder das gleiche A-Problem haben oder sich auch unsicher sind, in welche Klasse sie starten sollen oder sich einfach auch mal vergleichen wollen mit anderen Athleten. Das kann man bei so Veranstaltungen sehr gut machen. Und bei der GmbF gibt es ja jetzt die Möglichkeit, bei den internationalen Meisterschaften, also sowohl die internationale Newcomer als auch die internationale Deutsche, dass man da Mehrfachstarts machen kann, dass man dann sowohl in eine Bikini als auch in eine Figur reingehen oder in eine Physik und eine Athletik und, und. Also da gibt es ja keine Beschränkungen mehr von den Klassen. Da kann man sich mal ausprobieren und dann sieht man letztendlich auf der Bühne, ja, wie man dasteht im Vergleich.
Muss auch immer bei diesen Geschichten mit denen, in welche Klasse passe ich rein? Du hast es jetzt sehr gut gesagt mit dem Doppelstart auch mal, Chris, ne? Aber man muss auch bei den Geschichten, in welche Klasse passe ich rein, eine wichtige Sache sehen. Das kann immer nur so haarscharf aneinander liegen mit Bikini oder Figure oder Athletik und Physik. Es ist so ein krassen Unterschied wie Bikini und Athletik oder Bikini und Wellness, den gibt es da nicht. Ne? Den darf es nicht geben, weil das ist die Einschätzung des Coaches und des Athleten dann eben auch einfach nicht die richtige. Und ich habe auch eine Athletin, wo wir sind nicht mal unsicher. Wir wollen einfach herausfinden, wo sie besser steht. Sie könnte beides machen. Ja. Und wir wollen aber trotzdem herausfinden, wo wird es für sie erfolgreicher, wenn wir in den ersten Wettkampf der Saison gehen, ist unser Risiko vergleichsweise gering. Ja. Und da werden wir einfach sehen, wie stellt sie sich. Ja. Und womit kommt sie auch besser an, gegebenenfalls? Das muss man auch mal sehen. Ne? Und ist jetzt auch so eine Athletin von der Tendenz, die einfach, wenn sie shredded ist, das sieht man jetzt schon, brachial gut aussieht, passt so aber wahrscheinlich nicht mehr in Bikini, weil sie zu shredded ist. Ist sie nicht shredded, ist keine Form da. Das hast du ja auch ganz oft. Da gibt es nicht sowas dazwischen. Ne? Und deswegen schaut man das, aber so diese Austesterei würde ich vielleicht, wenn überhaupt, nur eine Saison lang machen. Ne? Und das eher vielleicht auch mal verbandsübergreifend für die Leute, die Absicht dann auch haben, bei anderen Verbänden zu starten und immer davon ausgehen, dass ihr euch das auch erstmal anschaut, was andere machen. Ja, das
Ja,
ist.
absolut. Also es gibt ja tatsächlich solche Körpertypen, wie du es gerade beschrieben hast, und das macht ja auch die ganze Sache so interessant. Und so ist jeder Mensch eben ja einzigartig, und jeder hat so seine, von der Fettverteilung angefangen, über Symmetrie, über seine Genetik und, und. Also deswegen gibt es ja so viele unterschiedliche Körpertypen auch. Und deswegen, jeder sollte sich die Wertungskriterien angucken und dann seine Form einschätzen lassen. Entweder kann man selber, oftmals dann am Ende nicht mehr, dann braucht man einen Blick von außen durch einen Coach oder ähnliches und dann nochmal eine Entscheidung treffen. Und es gibt so Klassen, die du angesprochen hast, die man so praktisch, wo man da oder da reintun könnte. Ich meine, Bodybuilding und Classic Physik ist auch so ein Beispiel, wobei man da auch ganz klar wissen muss, wenn ich in die Classic Physik gehe, dann muss ich einfach posen können, weil 50% zählt die Kür, wenn man es ins Finale schafft. Und wenn einer sagt, er fühlt sich da nicht wohl und kann nicht gut posen oder hat keinen Bock, da Zeit zu investieren, dann soll er einfach die Klasse lassen, weil dann ist es auch nicht das Richtige. Aber so gibt es halt verschiedene Kriterien, und deswegen sollte sich jeder mal mit diesem Regelwerk beschäftigen.
Das ist auch so ein bisschen eine Bringschuld vom Athleten und nicht nur vom Coach. Der Coach sollte sowieso kennen, ja, das Regelwerk, aber auch die Athleten sollten das Regelwerk durchlesen, damit sie sich auch bewusst machen, was kann für sie funktionieren und was kann für sie nicht funktionieren von der Klasse. Ja? Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dabei immer sehe. Chris, weil sehr oft so eine ganz eklatante falsche Selbsteinschätzung dann da ist. Ja?
Ja,
Und
das haben wir leider sehr oft, und Social Media befeuert das Thema ja auch noch, indem man dann mit guten Bildern ein bisschen gehypt wird oder im Studio der Beste und Durchtrainierteste ist. Aber ich meine, wir reden hier vom Wettkampfsport, und vor allem im ambitionierten Wettkampfsport ist das dann eh nochmal eine andere Hausnummer. Deswegen, das Phänomen kenne ich leider, und es wird tendenziell, finde ich, so gefühlt die letzten Jahre, nimmt es eher noch zu.
Es wird schlechter, ja, das ist richtig, nimmt zu. Und da ist jetzt auch der Punkt, wo ich mal eine Lanze für die Jury brechen will. Ja, die Jury handelt nach Regelwerk. Subjektive Präferenzen kann wohl kein Juror für sich ausschließen, weil dafür sitzt er ja auch da unten, dass er sagt, die oder der gefällt mir besser. So, die leisten an dem Tag X. Wie lange sitzt der Chris? 10 Stunden, oder? Mit zweimal einer halben Stunde Unterbrechung, ja. Die leisten an dem Tag X nahezu Übermenschliches und sind noch dabei voll konzentriert, müssen dabei noch Jury-Feedbacks geben und sich gegebenenfalls den einen oder anderen, entschuldige jetzt mein Deutsch, Chris Sermon auch noch anhören. Ja, weil, und da bin ich jetzt so an dem Punkt, wo ich halt einfach auch sage, wenn die Leute mal ein bisschen mehr die Jury ihre Arbeit auch in Ruhe machen lassen würden, dann gäbe es weniger Verständigungsprobleme, als solche möchte ich die nämlich mal nennen. Weil eklatante Fehlentscheidungen sehe ich nur ganz wenige. Es gibt ein paar, ja, aber die sind so selten, dass ich am Ende des Tages festgestellt habe, dass es beim Fußball ist, wie mit einem Abseits-Tor. Wenn es am Ende gegeben wird, gibt es im Spielverlauf sowieso wieder einen Ausgleich. Und so ist es von Wettkampf zu Wettkampf. Dass, wenn eben jetzt mal einer nicht Erster wird, sondern wird Zweiter, weil es eine enge Kiste war und war vielleicht nicht so die ganz richtige Entscheidung oder es war eine Entscheidung der Tagesform, der Tagespräferenz, whatever. Wenn der gut ist und sowieso auf dem Zweiten landet, wird seine Zeit kommen, dass er auf den Ersten kommt. Aber Leute, fangt nicht Diskussionen an mit ihr wärt 15. und erzählt dann hinterher, ihr seid übersehen worden. Mhm. Bitte nicht. Weil, ja. Also das gibt's nicht. Ja? Ja, das gibt's nicht. Also wenn du so gut in Form bist, dass du denkst, du gehörst in die Top 5, wirst du nicht übersehen. Nochmal, ja. Dann war an dem Tag das auch nicht da. So wie es da in Manchester bei mir war. Da war es eben an dem Tag nicht. Dann ist das so. Punkt. Und dann muss man sich mal damit abfinden und vor allen Dingen auch mal die Jury in Ruhe lassen. Es gibt bestimmte Obliegenheiten und Pflichten, wo wir nicht reden brauchen, die erledigt werden müssen in dem Bereich. Aber am Ende des Tages sage ich, auch hier geht's gerecht zu. Und das muss man einfach auch mal so lassen, wenn man diese Arbeit durchzieht. Und es wird auch nicht besser, wenn man da dauernd nachbohrt. Ne? Das ist so, das habe ich so den Eindruck, dass die Leute, wie wenn sie am Gras ziehen, weil sie wollen, dass es schneller wächst. Ja, das tut's aber nicht. Du wächst dadurch eben auch nicht schneller. Und du hast ja meine Geschichte mitverfolgt, wie lange ich gebraucht habe, ehe ich mich mal überhaupt vorne platziert habe, Chris. Ne? Wie viele Jahre? Hast mich ja selber oft genug beurteilt. Und bist jedes Jahr zu mir gekommen und hast gesagt, Mensch, hast du dich verbessert. Das und das ist top. Und weiß noch, wie du bei der WM zu mir gesagt hast in Florenz, was ist mit deinem Bauch passiert? Das ist ja total anders. Und dann hast du aber auch gleich gesagt, hättest mal deinen Beuger angespannt, da wäre mehr drin gewesen. Das ist ein Jury-Feedback. Ja, ich meine, du warst ja da jetzt nicht in offizieller Jury-Funktion, aber als Begleiter und eben auch als Juror, der Ahnung hat. Und das sind die Dinge, auf die ihr da in dem Bereich hören müsst. Eine Frage zur Classic Physik und Bodybuilding. Die finde ich gut, dass sie so gestellt wird. Hältst du diese Doppelstarts für sinnvoll?
Ja, das ist ein Thema, über das haben wir auch diskutiert, auch so ein bisschen im engeren Kreis von der GmbF, wo wir überlegt haben, ob wir, wobei es waren da internationale Regelungen, die wir da übernehmen mussten letztendlich, oder gab es auch ein Commitment dann zwischen den einzelnen Ländern. Ich kann's, für mich ist es okay, gerade zum Thema, dass man es ausprobieren will von der Klasse. Ich finde es, was ich nicht gut finde, ist, wenn man dann wirklich in 4, 5 Klassen startet, weil es gibt es tatsächlich auch, die starten dann wirklich alles querbeet, wo ich denke, okay, irgendwo sollte es schon der Fokus sein. Mittlerweile, am Anfang war ich kein Freund davon, weil ich gesagt habe, ja, man sollte sich eigentlich so für seine Klasse im Vorfeld festlegen und auf die Klasse dann auch hintrainieren. Mittlerweile sehe ich es ein bisschen entspannter und denke mir, okay, es gibt tatsächlich Klassen, wo wirklich so beieinander liegen und warum soll man den Athletinnen nicht die Möglichkeit geben und Athleten da, sich da auszuprobieren und den Weg zu finden, sich auch ein bisschen mehr, man bereitet sich ja wirklich lange vor, auch ein bisschen mehr Bühnenzeit dadurch noch zu holen, ein bisschen Erfahrung zu holen, auch für den Verband natürlich, das ist mit der Einnahmenseite so eine Sache, man verdient dann ein bisschen mehr Geld damit, also es gibt tatsächlich auch Argumente, wo ich aus von aller Sicht nachvollziehen kann, dass man es so gemacht hat. Und für mich ist es letztendlich jetzt auch in Ordnung so. Wie gesagt, am Anfang war ich kein Freund davon. Mittlerweile sehe ich die einzelnen Punkte aus jeder Sicht ein und ist für mich in Ordnung so.
Ja, ich habe da noch kein abschließendes Urteil gefällt. Ich sehe immer den positiven Aspekt und das ist, dass ein Athlet, der, weil ich am meisten Newcomer auch habe, die ich heranführe, dass sie mal mehrmals starten können, ja, mit Classic Physik und Bodybuilding, vielleicht auch da das Thema, weil sie wirklich sehr nah beieinander liegen, finden wir mal heraus, was besser passt. Dann kommt auch hier gleich die nächste Frage. Kannst du kurz umreißen, was die Unterschiede in der Bewertung sind, Classic Physik und Männer Bodybuilding?
Ja, also auch da, wie gesagt, einfach auf die GmbF-Homepage mal schauen. Da steht es drin geschrieben oder zum Nachlesen steht es geschrieben. Im Groben zusammengefasst, klar, beim Classic Physik, da wird wirklich die Kür, wie ich es vorhin gesagt habe, im Finale zu 50% gewertet. Also da gibt es natürlich auch die Pflichtvergleiche. Es gibt natürlich, die Posen sind im Großen und Ganzen gleich, wobei man bei der Classic Physik auch ein bisschen mehr Variationen hat, wie man eine Pose ausführen kann. Also zum Beispiel die seitliche Brust kann man dann auch praktisch mit den Fäusten so aneinander machen als Beispiel, wo dann einfach noch ein bisschen klassischer rausstechen. Oder es gibt die Classic-Physik-Pose nach Wahl, wo man zwischen verschiedenen Posen auswählen kann. Damit sollte man sich auch mal beschäftigen. Vor allem international ist da mein Tipp, beschäftigt euch damit, weil da werden teilweise wirklich noch andere Classic-Posen aufgerufen, wie es in Deutschland zum Beispiel ist. Also ich rede jetzt explizit von Amerika. Und wenn man dem Englischen nicht ganz so mächtig ist, dann versteht man gar nicht, was die da von einem wollen. Also beschäftigt euch da vor allem international nochmal mit den Posen. Und wie gesagt, also die Kür zu 50%, also da macht man auch die Pflichtvergleiche, aber die letztendliche Entscheidung und Platzierung fällt erst, nachdem der Letzte auch seine Kür gezeigt hat. Und klar, die Muskelmasse zählt, man muss in Form sein, die Definition zählt. Im Regelwerk steht drin, dass die Beine nicht ganz so extrem sein müssen wie es Bodybuilding. Da geht es einfach darum, du musst viel Muskeln haben und auch eine gute Härte mitbringen. Und beim Classic kann es ein Ticken weicher sein. Die Beine müssen auch nicht ganz so ultra hart sein. Es zählt aber mehr dieser V-Look, diese klassische Linie, das, wie man es so aus den 80er, 90er Jahren kennt. Das ist da so der Unterschied oder das sind die Unterschiede.
Also gut auf den Punkt gebracht auch nochmal, dass man den Unterschied dann auch dort kennt. Ist auch nochmal ein guter Refresher jetzt auch für mich gewesen, Chris. Die nächste Frage, warum? Ja, ich stell sie, weil ich sie interessant finde. Sie ist eigentlich selbsterklärend schon in dem Moment, aber vielleicht will der Hörer das auch nochmal von uns jetzt hören. Warum ist die Endhärte, also in Klammern, also diese absolute Definition, Klammer zu, bei der GmbF so entscheidend?
Ja, wobei ich da sagen muss, da hat sich, finde ich jetzt so, die letzten Jahre auch so ein bisschen gewandelt. Klar, es gibt
Okay,
Klassen, wo die
ja.
Athletik, da ist es einfach Grundvoraussetzung, weil es einfach zu 50% die Definition gewertet wird. Da musst du nicht so viel extrem Muskelmasse haben und das ist ja auch wieder je nach Körpertyp, da hat man ja eine Klasse gemacht für Athletinnen und Athleten, die nicht dazu veranlagt sind, übelst viel Muskelmasse aufzubauen, die trotzdem Wettkampf machen wollen, aber da wird dann halt erwartet, dass eine gute Härte da ist, dass die Definition on point ist, dass die Vaskularität da ist und. Aber klar, ich meine, es geht um Bodybuilding und man muss die Muskeln einfach sehen. Und es geht in erster Linie darum, Muskelmasse zu haben, aber die muss natürlich auch sichtbar sein. Und früher, es gab so eine Tendenz, das will ich gar nicht jetzt wegreden, wo man gesagt hat, ja, es muss einfach alles hart sein. Und dann erst wurde geguckt, okay, wie viel Muskelmasse bringt er mit. Mittlerweile finde ich, hat man da wirklich so dieses gesunde Mittelmaß, nenne ich es jetzt einfach mal, gefunden, dass man sagt, es geht um Bodybuilding, also muss man Muskeln haben und das möglichst viele. Und natürlich muss man die auch sehen können. Aber wenn jetzt einer wirklich gefühlt optisch 10 Kilo mehr Muskelmasse bringt, aber auch gut hart ist, aber nicht den komplett geschreiften Hintern hat, wie es manchmal teilweise ja erwartet wird oder zumindest gesagt wird, dass es so sein muss, dann sollte der aus meiner Sicht im Bodybuilding trotzdem gewinnen, wenn die Härte dementsprechend da ist. Also von daher, ich will das ein bisschen relativieren, diese Aussage.
Ja, also ich sehe es auch so, letzten 2, 3 Jahre, ne, etwa, kann man sagen. Na,
Ja, auf jeden Fall, ja.
ja, dass man schon auch, ich formuliere es mal sehr allgemein, mit mehr Muskulosität auch nach vorne kommt wieder. Aber du musst eine gewisse Grundhärte haben. Ich will das jetzt mal gar nicht so sehr an einem fixen Punkt festmachen vom Körperfettanteil.
Ja,
Aber ich
ja.
sag's mal so, wenn du nicht unter 7% bist, da brauchst du doch nicht aufschlagen. Ja. Es ist
Ja,
einfach so.
Ja, du gehst auf den Wettkampf und du gehst nicht ins Freibad und bist auch nicht der Schönste und Härteste im Studio. Es geht hier um Wettkampfsport und das muss man immer wieder den Leuten einfach sagen.
Was hast du gehabt, als du oben warst? Das waren unter 5. Ja. Also,
Ja, ich hatte jetzt in Amerika keine Waage dabei, aber die letzte Messung, die waren knapp über 5 noch, aber ich bin da dann nochmal über 4 Kilo runter, also das wird unter
wollte ich
5
gerade
gewesen
sagen,
sein.
also du bist mit Sicherheit unter 5 gewesen und da haben wir mal eine Benchmark, ja, dass wir wissen, in welche Richtung das geht und letztendlich ist es auch bei anderen Verbänden nicht anders. Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen und nicht meinen, dass sie da hochgehen und weicher gewinnen. Ja? Auch dieses Thema mit einer muss voller kommen und diese ganzen Geschichten nochmal zur Erklärung. Das haben wir jetzt mehrfach auch gehabt im Podcast, auch mit unterschiedlichen Fragestellungen. Wenn ein Juror sagt zu dir, du musst voller kommen, dann heißt es in erster Linie mal nur, dass du erstmal mehr Muskeln brauchst. Ja? Also dann heißt das nicht, dass deine Kohlenhydratspeicher zum Zerbersten voll sein müssen, dass du einen Wasserfilm hältst, ja, sondern es bedeutet letztendlich nur, du bist noch zu dünn. So könnte man das mal auf den Punkt bringen und du brauchst mehr Muskeln, ja. Und in anderen Klassen beispielsweise diese Aussage finde ich völlig unangebracht in der Bikini-Klasse und auch nicht in der Ficker gehört für mich nicht rein. Du musst voller kommen, ja. Da zählt entweder du warst in Shape oder du warst es nicht und dann muss man die Kriterien dort nochmal rannehmen, die Bewertungskriterien und ganz danach strikt auch sagen, das war da an dem Tag und das war eben nicht da an dem Tag.
Ja, das stimmt. Und ich finde, dass manche mal teilweise, gerade jetzt bei neuen Athletinnen und Athleten, da auch so ein Hokuspokus um diese Aufladegeschichte gemacht wird. Also ich war ja mit Jens Berthold da in Amerika gewesen. Wir waren da ja so eine kleine Männer-WG, waren da ein bisschen unterwegs. Und der Jens Berthold, wer ihn kennt, der ist ja Master über 50 Athlet, auch immer bekannt dafür, dass er wirklich gut in Form ist, auch was die Härte angeht. Und ich finde, er trifft auch immer so das gute Maß zwischen Muskulatur und Härte. Deswegen macht er ja auch seit Jahren Top-Platzierungen. Und mit ihm habe ich mich auch ein paar Mal drüber unterhalten, wo wir waren ein relativ großes deutsches Team und auch mit anderen Athleten von anderen Ländern haben wir uns unterhalten. Und dann haben wir, der Jens und ich, wir haben uns immer angeguckt und gedacht, was essen die alles für Massen teilweise in sich rein, um dann am Wettkampf einfach nur weich auf die Bühne zu gehen, teilweise. Also teilweise. Aber es wird da wirklich übertrieben, finde ich manchmal. Da sollte man manchmal wirklich back to basics gehen und gucken einfach, dass man seine Härte hält. Und natürlich kann man ein bisschen aufladen und so weiter. Aber was manche da für eine Hokuspokus drauf zelebrieren, das ist mir too much. Und es ist dann teilweise auf der Bühne auch too much, weil die Form dann einfach nicht mehr so da ist.
Erlebe ich auch leider mit dem viel zu viel Essen. Also ich bin da sowieso runter. Ich lade, was haben wir in der Spitze, haben wir mal 700 Gramm Kohlenhydrat auf 2 Tage gehabt. Ist natürlich auch ein bisschen altersbedingt, ein wesentlich jüngerer Athlet, der kann natürlich auch mehr nehmen. Aber du
Ja.
wirst auch bei den Top-Leuten nicht sehen, dass die im Natural-Bereich 2 Kilo Kohlenhydrate laden. Und vor allen Dingen, was ich am phänomenalsten eigentlich immer finde, das ist, was die Leute sich am Wettkampftag reinschrauben, Chris. Ja, da stehe ich immer fassungslos da und denke mir, was sollte es dir jetzt noch bringen? Egal wann du heute startest, ob in der Früh oder abends, es wird scheiße verdaut, ja, und es kommt definitiv nicht mehr an. Das braucht 24 Stunden. Also schau, dass du über den Tag kommst, keinen Hunger hast, kein Wasser ziehst, ja, dass du mit Kleinigkeiten klarkommst, dann hält die Form. Wieso sollte die nicht halten? Isst ein paar Gummibärchen, ja, nimm deine 2 Mahlzeiten, halte deine Reservemahlzeit bereit, ja, und dann mach dein Go für die Bühne, ne, 45 Minuten vorher startklar. Und aber auch da essen die noch 5 Packungen Reiswaffeln und trinken nichts und es kommt auch kein Salz mehr dazu. Also die elementaren Dinge werden nicht gemacht, wie noch etwas trinken und noch Salz nehmen, aber richtig reinstopfen und um dann natürlich glatt hochzukommen. Ja. Das sind eben auch so Dinge, die bei diesen Graduierungen Härte, Fülle so eine Rolle spielen und also ich kann es zum Beispiel für diese Frauenklassen im unteren Bereich, sprich Ficker und Bikini, kann ich es überhaupt nicht mehr hören. Dieser Quark, du bist nicht voll genug, du bist zu flach. Hey, das ist die Klasse. So sieht die aus. Du, wie willst denn du als Bikini-Athletin eine Fülle kriegen? Du hast doch gar nicht die Muskeln. Ja, und da mache ich mir schon immer so ein bisschen massiv Gedanken, ob die Leute diese Dinge noch auseinanderhalten können, über die sie da reden. Ja. Naja, gut, aber das sind so Sachen, die sich ja sowieso jenseits immer von mittlerweile von Gut und Böse bewegen, weil alle heute Mitglied der Google Akademie sind und der Instagram Highschool und das ist dann eben auch das Ding, ne? Ja, letzte Frage hier aus der Runde. Wir können nur ewig weitermachen, Chris. Ich glaube, wir machen noch einen demnächst. Den hier senden wir übrigens unmittelbar in der Woche, weil ich das passend finde, unmittelbar in der Woche vor der Newcomer, damit die Leute sich noch mal mit den Regeln auch etwas auseinandersetzen. Ja, so kleiner Hinweis auch noch mal. Ne? Und die letzte Frage ist, wie sollte sich ein Athlet, finde ich auch gut, wie sollte sich ein Athlet am besten Urteil, Jury-Feedback einholen? Da schreibt, das ist offensichtlich eine Athletin, sie hat das beim letzten Mal gemacht, wollte das, ist unter die Top 5 gekommen. Ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen, ist ein länger Text, sehr freundlich geschrieben. Sie hat aber den Eindruck gehabt, dass sie da die Jury in dem Moment eigentlich eher gar nicht fragen sollte. Ist es sinnvoller, das anzuschreiben? Erinnern die sich überhaupt noch dann daran?
Also was ich sagen kann, so aus der Erfahrung der letzten Jahre, was nicht gut ist während dem laufenden Wettkampf, wenn man da in der Pause, und es gibt nicht so viele Pausen, wo alle in der Jury vielleicht kurz mal auf stille Örtchen müssen oder was essen wollen, wenn man dann kommt als Athletin oder Athlet und dann fragt, was man besser machen kann. Also man muss sich da ja mal kurz nochmal in die Lage versetzen. Du hast das vorhin kurz schon mal angeschnitten. Man hat da ein paar Klassen durchgewertet und dann gibt es eine Pause. Und man hat jemand auf der Bühne im Bikini gesehen oder in der Posinghose und derjenige kommt dann in der Pause angezogen zu einem. Also erstens mal erkenne ich teilweise nicht mal genau, wer das jetzt gewesen ist, weil auf der Bühne im Scheinwerferlicht mit Bikini und im Trainingsanzug sieht man dann wieder komplett anders aus und man hat ja dann als Jurymitglied nicht nur zwei, drei Leute hier gesehen, sondern man hat schon mal vielleicht 100 Athletinnen und Athleten an dem Tag gesehen gehabt bis zur Pause und dann kommen noch mal 100 danach. Deswegen an einem Wettkampftag ein Jurymitglied anzusprechen, kann man machen, alles gut, aber man kann da nicht erwarten, dass man dann sofort irgendwie eine qualifizierte Rückmeldung kriegt. Was man natürlich machen kann, im Nachgang noch mal anschreiben und selbst dann ist es schwierig, weil ich muss mich ja dann zurückerinnern an diese Person. Und wenn es in der Bikini-Klasse, wir bleiben einfach dabei, 15 Athletinnen gab und mich schreibt jemand an, die vielleicht an die Sieger, das ist leider auch so in dem Sport, an die Sieger, an die Top 2, an die Top 5 vielleicht, da erinnert man sich. Aber wenn dann jemand auf Platz 11 gelandet ist, dann muss man auch einfach das Nachsehen haben und dann nicht mehr erwarten können, dass man von 250 Athletinnen und Athleten da ein qualifiziertes Feedback kriegt. Da wäre es wirklich sinnvoller, auch im Eigeninteresse den Coach zu fragen, die Leute, wo dabei gewesen sind, vorausgesetzt, die haben ein bisschen Ahnung davon, oder sich einen Coach zu nehmen, das Videomaterial danach nochmal anzugucken, zu den Posing-Workshops zu gehen, dort sich nochmal qualifiziertes Feedback zu holen. Und ja, ich denke, damit kann man mehr anfangen, als auf dem Wettkampf in der Pause irgendjemand anzusprechen. Da bitte ich einfach echt um Nachsicht.
Ja, das ist wichtig auch, das nochmal zu sagen. Und das möchte ich auch mal genauso stehen lassen. Ja, weil ich will's ein qualifiziertes Urteil abgeben. Mensch, ich weiß an so einem Tag, wo ich sechs, sieben, vielleicht 10 Athletinnen und Athleten oben hatte, abends selber nicht mehr, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Ja, an so einem Wettkampftag als Coach. Aber du sitzt da unten und hast so, weiß ich nicht, 300 Athleten gesehen. Ja. Und das ist wichtig. Und auch die Zeit lassen, Raum für sich selber auch für die Verbesserung lassen. Und deshalb auch nochmal mein Appell immer an alle, würdigt auch die Arbeit der Jury entsprechend. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Gerade GNBF, die Juroren geben sich dort große Mühe, die werden sehr regelmäßig geschult. Wir haben einen hervorragenden Headjudge dort mit dem Daniel Gildner, der die Leute immer dort auch auf Linie und up to date auch wirklich hält. Ja, das muss man halt auch mal sagen. ein sehr gutes System eingeführt hat in der Bewertung. Seht auch, wie schnell es immer geht, ja, diese Dinge. Das sind andere Verbände, die es 30 Jahre länger gibt, noch lange nicht so weit, ne? Die machen immer noch, da werden immer noch die Nummern ausgeteilt. Muss man bei DBFV gucken. Gell? Ja, ja, da siehst du es auch. Also da auch, denk da immer bitte daran. Und nochmal, nehmt das mit Anstand und Würde, egal welches Ergebnis ihr erzielt. Das ist das Allerwichtigste. Es gibt keinen Grund, sich despektierlich zu äußern. Gibt es Fragen, stellt die sachlich. Macht das nicht. Das ist nochmal so mein Tipp. Macht das nie in der ersten Emotion. Macht das nie in der ersten Emotion. Ja, das ist nicht gut. Ja, ja, in dem Sinne sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Chris Kelle Kellenberger, wie immer ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Freue mich, wenn wir uns auf der Newcomer sehen. Als erstes, wie gesagt, kurz davor kommt der Podcast hier raus und ich kann mir vorstellen, dass es dann danach noch mehr Fragen gibt. Also wir werden über die Wettkämpfe beschäftigt sein. Ne?
Ja, vielen Dank, Olaf, denke ich auch. Es wird immer Fragen geben und es ist auch in Ordnung und gut so, dass man über Sachen redet, dass man manche Sachen auch erklärt und ich finde auch gut, dass du das hier in deinem Podcast machst mit so einem Q&A. Und ich drücke dir und deinem Team für die Newcomer, da sehen wir uns als nächstes im April. Mhm. Drücke ich dir alle Daumen und freue mich, dass wir uns da dann wiedersehen. Und ja, vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr wieder hier Podcasts hört, dass ihr diese Fragen stellt und gerne können wir sowas wieder machen.
Vielen Dank, Chris. Und wenn ihr Fragen habt, auch gerne an Christian Kellenberger schicken, ja, bei Instagram oder an mich über die bekannten Kanäle olafmann.sty bei Insta oder personal-trainer@gmx.eu und gerne auch per Voicemail oder Schreibnachricht 01737739230 und ihr findet in der Keynote den exklusiven Zugang zu unserem Kooperationspartner. Dort könnt ihr mit dem Code STY groß 15 geschrieben uns unterstützen und außerdem auch ganz unten mal in den Link reinschauen. Im Linktree ist das neue Buch von Martin Hahn, wo es um die Wettkampf-Bikini-Vorbereitung geht, da könnt ihr euch mal einen Einblick verschaffen. Ich sage an alle Hörerinnen und Hörer herzlichen Dank. Viel Erfolg in eurer Vorbereitung, wenn ihr gerade drin seid. Viel Spaß im Sport. Bis bald, bleibt gesund, euer Olaf.